Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Man sagt, wenn der prominente St. Jakobsweg zu beschwerlich ist, macht man den älteren St. Jospilgerweg. Der Weg ist weniger bekannt, aber der Pfarrer Alfred Rössler von Niederbayern hat eine grosse Verehrung für den heiligen Jost und auch hat einen riesigen Erfahrungsfundus über den Pilgerweg. Und ich habe ihn jetzt direkt aufgeschaltet und möchte ihn ganz herzlich willkommen heißen bei Radio Maria.
Ja, ich war also Pfarrer über 30 Jahre an einer Jodokuskirche in Niederbayern in Landshut. Und für mich war das große Problem, als ich daher geschickt worden bin von meinem Bischof, habe ich nicht einmal den Namen Jodok gekannt. Also habe ich mich bemüht, einfach natürlich Erfahrungen zu sammeln über ihn. Und wir haben im Laufe dieser 30 Jahre eine Menge Material jetzt in unserem Archiv beisammen, das wir gerne weitergeben.
Was ist die offizielle Bezeichnung dieses Pilgerweges?
Ja, das ist die erste Schwierigkeit. Denn aus dem 7. Jahrhundert haben wir keine Aufzeichnungen. Wir finden erstmals seinen Namen geschrieben in der Zeit von Karl dem Großen. Denn Karl der Große hat seinen Kultusminister, den Alcuin, zum Abt von Saint-Josse-sur-Mer ernannt. Und da taucht sein Name schriftlich auf. Und dort heißt dieser Heilige zunächst Judokus mit U. Und erst in späterer Zeit wird daraus Jodokus. Aber das nicht allein, sondern als die Verehrung von diesem Heiligen weiter wandert über Belgien, die Niederlande, nach Deutschland wieder rüber, verändert sich auch der Name. In Frankreich heißt er dann zuerst einmal Saint-Josse. Nach Norddeutschland rauf wird daraus ein St. Jost mit langem U. Dann wandert der Name runter über Franken, über das fränkische Gebiet. Dort wird daraus ein Jobst. In den slawischen Ländern spricht man ihn an als Jost. Und in England begegnet er uns als Joyce. Also viele Variationen. Und erst wenn man diese ganze Vielfalt der Namen kennt, kann man entdecken, dass es ja eine ganze Menge von Kirchen und Kapellen in Europa gibt, die ihm geweiht sind. Wir haben also in der Schweiz uns umgeschaut und wir haben über 20 Kapellen und Kirchen gefunden, die ihm geweiht sind. Und die größte Kirche in der Schweiz ist in Schmerikon. Das ist am Südende vom Zürcher See. Und die bedeutendste Kirche, die ihm geweiht ist, mit dem größten Bildprogramm, finden wir also in Platten bei Malters in der Nähe von Luzern. Und darüber hinaus gut 20 Kapellen und Kirchen, die ihm geweiht sind. Und das Erstaunliche ist, dass er in der Schweiz eine so große Verehrung genossen hat, dass im 15. Jahrhundert ihm sogar ein eigener, geschützter Feiertag gewidmet gewesen ist.
Es gibt in Galgeren eine St. Jost-Kapelle.
Ja, also der Name Jost und Jost wechselt immer wieder. Und vielleicht muss ich mich da verbessern, dass in der größeren Zahl der Kapellen in der Schweiz der heilige Jost heißt. Und es ist übrigens die Schweiz, wo sein Name noch am gebräuchlichsten ist als Name für Täuflinge. Bei uns heraus ist er fast ganz ausgestorben, aber in der Schweiz treffen wir in ganzer Reihe von Pfarreien immer noch den Vornamen Jost, auf den die Kinder getauft werden.
Ist jetzt der Saint-Josse-Pilgerweg derselbe wie der Jakobsweg?
Ja, also Jodok und Jakobus sind die beiden großen Pilgerpatrone im Mittelalter. Wobei wir sagen, dass der Jodokus noch ein bisschen älter ist als der Jakobus. Aber was unterscheidet die beiden? Den Jakobus, den hat man so etwa ab 820 entdeckt, das heißt, sein Grab hat man entdeckt und dann große Reklame gemacht dafür, dass die Wallfahrten dorthin eingesetzt haben. Dort hat sich der Bischof dahinter geklemmt, dort hat der König, der Zuständige, mitgeholfen, dass an der Stelle eine große Wallfahrtskirche gebaut worden ist, als sie zu klein war, wieder eine größere und so weiter und so weiter. Das war also das große Ziel, zu dem man die Pilger hinführen wollte. Das war bei Jodok umgekehrt. Denn Jodok war zunächst einmal ein Einsiedler. Den haben eigentlich ja nur die Nachbarn gekannt. Den haben einige Gleichgesinnte eben aufgesucht, haben sich ihm angeschlossen, sodass am Schluss eine kleine Kommunität dort war. Und er ist im Ruf der Heiligkeit gestorben. Und dann haben immer noch Pilger und immer wieder Pilger zu ihm hingefunden. Und zu den ersten Pilgern, die zu ihm gekommen sind, waren die Seeleute von der nahen Küste. Denn für die war es das große Anliegen, dass sie eigentlich ja nicht gewusst haben, ob sie im Herbst noch leben, ob sie zurückgekommen sind vom Meer. Und das gleiche Problem haben ja die Familie als ihre Sorge gehabt. Also, es waren zuerst wohl die Seeleute, die sich auf den Weg gemacht haben zu Jodok. Und diese Verehrung des Jodok als Patron, der in den Stürmen und den Seeleuten hilft, ist diese Verehrung rübergewandert bis nach Norddeutschland. Dort begegnet uns eine Verehrungsort des Jodok in Stinstedt zwischen Bremen und Hamburg. Und in der Ostsee gibt es auch so einen Verehrungsort von Jodok als Patron der Seeleute in Wustrow. Das sind also die Seeleute, die zuerst kommen. Aber wie wandert die Verehrung von Jodok weiter? Nicht auf einem bestimmten Weg zunächst, sondern diese kleine Kommunität in Saint-Josse-sur-Mer, die schließt sich dem Orden der Benediktiner an. Eine kleine Kommunität, die hat zunächst einmal nicht mal einen eigenen Abt. Aber die Benediktinerklöster geben ihre Informationen weiter aneinander in einer Form von Benediktinerpatenschaft, nein, Gebetsbruderschaft. Und so tauschen sie ihre Informationen aus. Und dadurch wird Jodok auch bekannt über dieses kleine Kloster hinaus, meinetwegen in Trier, in Salzburg und so weiter, macht also große Sprünge hinüber ins Fränkische Reich. Das ist der zweite Weg. Und das dritte ist etwas ganz Eigenartiges. Karl der Große wird auf dieses kleine Klösterchen aufmerksam, das in der Nähe steht von damals dem großen Überseehafen in Kventuvik. Diesen Ort gibt es heute nicht mehr, aber Kventuvik war das, was heute Calais ist. Und dort sind die ganzen Passagiere von England rüber, von Irland rüber, von den Inseln gelandet. Und Karl der Große, der wollte, dass diese Passagiere gleich einen guten Eindruck bekommen, wenn sie das Festland betreten. Und drum hat er seinen Kultusminister Alcuin zum Abt von Saint-Josse-sur-Mer gemacht. Mit dem Auftrag, er soll dort ein Gästehaus errichten für alle, die dann neu ins Reich herüberkommen. Und dieses Gästehaus spielt eigentlich in der Zukunft eine ganz entscheidende Rolle. Denn wenn die Pilger oder wenn die Passagiere gekommen sind und zuerst einmal in Saint-Josse in diesem Gästehaus Station gemacht haben, dann haben sie dort als erstes Mal oder vielleicht zum ersten Mal diesen Jodok überhaupt sind ihm begegnet und haben von ihm gehört, von diesem heiligmäßigen Klostergründer. Und haben von ihm gehört, dass der am Schluss seines Lebens nach Rom gepilgert ist, gut zurückgekommen ist. Und so haben sie diesen Jodok mitgenommen, gleichsam in ihrem ganz privaten Gepäck, wenn sie unterwegs waren. Es war also ein Patron, der gleichsam mit den Menschen mitgegangen ist. Nicht so sehr, dass Saint-Josse-sur-Mer das Ziel der Pilger war, sondern Jodok hat als Patron diese Menschen begleitet, ganz gleich, wo sie hingegangen sind. Auch die Pilger nach Santiago runter. Und so ist Jodok eigentlich immer mehr bekannt geworden, weil die Menschen natürlich zu allen möglichen Orten hin unterwegs waren. Und wenn sie gut daheim wieder angekommen sind, dann haben sie ihm oft genug, ganz gleich, wo sie gewohnt haben, eine Kapelle gewidmet oder oft sogar eben auch eine Kirche. Und darum ist im Lauf dieser Zeit Ich meine, dieses riesige Netz von Jodokskirchen und Kapellen entstanden, verstreut über ganz Europa. Und dieses Netz, das ist ein Wort, das wir heutzutage sogar wörtlich nehmen dürfen. Dieses Netz oder dieses Internet ist auch heute eine Möglichkeit, wo man diese ganzen Jodokskapellen und Kirchen miteinander vernetzen kann. Und wir haben es versucht. Wir haben sogar mit Saint-Just zusammen eine Assoziation, einen Verein gegründet, der genau das zum Zweck hat, diese Jodokskirchen, ganz gleich, wo sie in Europa stehen, wieder miteinander zu vernetzen.
Kann man sagen, dass es einen bestimmten Saint-Just-Pilgerweg gibt?
Also, im Vergleich zu Jakobus muss man sagen, es gibt nicht den großen Pilgerweg nach Saint-Just-sur-Mer, sondern es gibt Pilgerwege im Kleinformat. Zum Beispiel in Saint-Just-sur-Mer gibt es eine Pilgerwoche, in der man jeden Tag irgendwo eine andere Stätte seines Wirkens aufsucht. Es gibt zum Beispiel in der Eifel noch über 20 Jodokus-Bruderschaften, die jedes Jahr im Herbst einen Pilgerweg 20, 30 Kilometer nach Langenfeld unternehmen. Dort gibt es eine kleine, wunderschöne Kapelle im Nitztal. Die besuchen diese verschiedenen Bruderschaften einmal im Jahr. Da gibt es zum Beispiel in der Oberpfalz hier diesen Jodok-Ritz, wo einmal im Jahr die Menschen da sich auf den Weg machen, um diesen Jodok zu besuchen. Jodok ist ja eben nicht nur Patron der Pilger gewesen, sondern nachdem man ihm zugetraut hat, dass er den Seeleuten bei den Stürmen auf dem Meer helfen kann, dass sie wieder heil zurückkommen, sind natürlich die ländliche Bevölkerung auf diesen Patron aufmerksam geworden. Und welche Bauern und welche Landwirtschaft braucht nicht immer wieder Hilfe, gerade damals, wo es so viel Technik eben noch nicht gegeben hat. Und darum ist er immer mehr auch Patron der Bauern geworden. In all den Sorgen, die auf dem Bauernhof und in der Landwirtschaft auftreten können. Und in diesem Tennisberg, von dem ich gerade gesprochen habe, da hat es eine große Viehseuche gegeben. Und dann haben sie sich dem Jodok verlobt und gesagt, wir halten jedes Jahr unsere Prozession. Sie wollten ursprünglich sogar ihre ganzen Kühe mitnehmen. Hat aber nicht funktioniert. Und am Schluss sind die Pferde übrig geblieben. Und mit diesen Pferden zieht man zum Beispiel jetzt jedes Jahr so Ende Juli, wenn eben auch der Jakobus der Jüngere gefeiert wird, zu dieser Jodokskapelle oder Kirche, muss man sagen, in Tennisberg.
Dieser Jodokrit in Tennisberg finde ich noch spannend. Gibt es so etwas Vergleichbares in der Schweiz?
Also mit einer Pferdewallfahrt ist mir in der Schweiz jetzt nichts bekannt. Es gibt nur eine große Pferdewallfahrt hier auch noch im Bayerischen Wald, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel.
Es gibt dieses offizielle Pilgerzeichen der Jakobsmuschel. Hat diese auch Relevanz für den Saint-Just?
Ja, also die Muschel ist natürlich auch ein Zeichen der Pilger, die sich auf dem Weg zu Jodok machen oder von Jodok kommen. Aber was den Jodok unterscheidet von Jakobus, ist natürlich am Anfang sehr schwierig gewesen. Entweder hat man es zugeschrieben oder man hat es eben nicht gewusst, ist es Jakobus oder Jodokus. Was ihm im Mittelalter dann mit der Zeit eben ganz typisch zugewachsen ist, das war, dass er immer eine Krone zu seinen Füßen liegen hat. Deswegen, weil er auf die Krone in seinem Leben verzichtet hat. Sein Vater war ja einmal so ein König, ein kleiner König der Stämme, der keltischen Stämme in der Bretagne. Und als sein Bruder, der Älteste halt, ins Kloster gegangen ist und alles niedergelegt hat, da hätte er eigentlich die Regentschaft übernehmen sollen. Hat er aber nicht, sondern hat sich aus dem Staub gemacht, ist ihm spät in die Einsamkeit gegangen und als Zeichen dafür, dass er auf diese Regentschaft verzichtet hat, finden wir bei ihm als ganz typisches Zeichen die Krone, manchmal auch sogar noch das Zepter zu seinen Füßen.
Ein Priester hat mir mal gesagt, dass der Sankt Jost eigentlich eine Karriere gegen unten gemacht hat. Und das fand ich noch spannend. Könnten Sie uns etwas allgemein über das Leben vom St. Jost erzählen?
Ja, hier könnte man natürlich eine ganze Menge an Details bringen. Dieser Karriereweg nach unten, den kann man natürlich auch sehr leicht erklären. Ich habe schon gesagt, er hätte die Regentschaft antreten können in diesem kleinen Königreich der Bretagne. Aber er hat sich auf den Weg gemacht, war eine gewisse Zeit Kaplan bei einem anderen Herzog und das war ihm dann noch zu wenig. Er hat sich dann gemeldet bei ihm und gesagt, er möchte gerne in der Einsamkeit ganz Gott dienen und ihm leben. Der Herzog hat ihm dabei geholfen und im Laufe der Zeit an drei verschiedenen Stellen je eine Klause zu errichten. Das Typische für ihn war wohl, er ist keltisch-katholisch gewesen, nicht römisch-katholisch. Und das hat bedeutet, man hat sich nicht so sehr an Rom und an Diözesen und an Bischöfen orientiert, sondern an den keltisch-christlichen Klöstern. Und die waren so orientiert wie die Einsiedler im Osten drüben. Man hat versucht, in diesen Klöstern etwas von diesem Geist des Anfangs eines Johannes des Täufers zu leben. Und die Mönche in diesen Klöstern hatten den Auftrag in ihrem Leben, ein grünes, ein weißes oder ein rotes Martyrium, Zeugnis zu geben. Ein weißes Zeugnis, wenn sie einfach versucht haben, ihren Glauben zu leben. Ein rotes, wenn sie ihren Glauben irgendwo bekannt haben im Kreis von Menschen, wo man eigentlich eben Gefahr lief, mit seinem christlichen Glauben einfach auch vielleicht sogar den Tod zu erleiden. Und ein grünes Zeugnis, wenn man irgendwo in die Einsamkeit gegangen ist. Und dieses keltisch-christliche Glaubensleben hatte Jodok ja kennengelernt bei seiner Ausbildung in einem dieser Klöster. Und als er sich dann entschlossen hat, als Einsiedler in die Einsamkeit zu gehen, war das also gar nicht so überraschend, sondern das war eine Lebensform, die ihm damals von der Ausbildung in den Klöstern her eigentlich vertraut war. Jodok lebt im 7. Jahrhundert. Und zwar kennen wir weder genau sein Geburtsjahr noch genau sein Sterbejahr. Man hat angenommen, dass er etwa so um das Jahr 600 zur Welt gekommen ist in der Bretagne und dass er etwa gegen 670 gestorben ist, aber dass man sich auf 669 geeinigt hat, das ist eine reine Frage der Absprache. Aber man weiß ziemlich genau seinen Todestag. Es war der 13. Dezember. Und deswegen steht er auch bei uns in der römisch-katholischen Kirche am 13. Dezember drinnen in unseren. Jodok hat sich ja auf den Weg gemacht. Er ist ja eigentlich geflüchtet vor der Aufgabe, die Regentschaft zu übernehmen in diesem kleinen Königreich. Und er hat sich Pilgern angeschlossen, die eigentlich auf dem Weg waren nach Rom. Aber sie sind eben nicht so weit gekommen und er ist ja dann bei diesem einen Herzog geblieben, ist dort eben Priester geworden, dann in die Einsamkeit gegangen. Aber was immer noch ausstand, war ja eigentlich sein ursprünglicher Versuch, nach Rom zu pilgern. Und diesen Versuch, den hat er später gegen Ende seines Lebens tatsächlich noch nachgeholt. Und das war ja einer der Gründe, warum er dann später zum Patron der Pilger geworden ist. Weil man sich eben erinnert hat, dass er am Schluss seines Lebens noch nach Rom gepilgert und auch gut wieder zurückgekommen ist. Und dann heißt es, er war dann noch ein paar Monate nach seiner Pilgerfahrt da mit seinen Mitbrüdern beisammen und dann sei er in Frieden, im Ruf der Heiligkeit gestorben. Und das Erstaunliche ist, dieser Jodok ist also nie von Rom heilig gesprochen worden, sondern der ist von Anfang an in seinem Umkreis als Heilige verehrt worden, über seinen Tod hinaus. Die Menschen sind vorher zu ihm gekommen und nachher noch viel mehr, weil sie in ihm ein religiöses Vorbild gesehen haben.
Wo sind seine Reliquien?
Seine Reliquien sind zunächst natürlich in dieser Abtei aufbewahrt worden. Die Abtei ist ein paar Mal geplündert worden, niedergebrannt worden. Die Reliquien haben wohl diese ganzen Beschädigungen überstanden. Am Schluss, vor der Französischen Revolution, ist das Kloster schon aufgehoben worden und die Zerstörung in und nach der Französischen Revolution haben die Reliquien dadurch überstanden, dass man sie in die Dorfkirche von Saint-Just-sur-Mer gerettet hat oder dort versteckt hat. Und dort sind sie bis heute noch und sind eben für uns der Ort, wo man dem Pfarrpatron halt ein Stück näher kommen kann.
Was spannend ist, er war keltisch, aber trotzdem war er eigentlich die treibende Kraft für die Gründung dieser Kommunität in Saint-Just-sur-Mer. Können Sie noch etwas über diese Kommunität erwähnen?
Ja, also als Jodok in die Einsamkeit gegangen ist, da wird von Anfang an berichtet, dass sich da ein Mitbruder angeschlossen hat. Und so dürfte es wohl auch in der zweiten Klause gewesen sein und erst recht an der dritten. Da haben sich also Gleichgesinnte um ihn versammelt und so eine kleine klösterliche Gemeinschaft gebildet. Das war zunächst einmal nichts besonders Offizielles, sondern das kam ja immer wieder vor. Und als dann Jodok gestorben war, sind diese Menschen, diese Frommen beieinander beisammen geblieben und haben sich, nachdem das sich stabilisiert hatte, nachdem sie sich gleichsam auch die notwendigen Bauten errichtet hatten, beisammen geblieben und haben sich in ihrem gemeinsamen Leben dem Orden der Benediktiner angeschlossen. Und als Gemeinschaft waren sie dann unterstellt einer Abtei südlich von Paris, Ferrières. Die hat ihnen einen Abt ausgesucht und dafür waren sie für dieses Kloster in Ferrières zuständig und haben dorthin Lebensmittel und was die Landwirtschaft ihnen geboten hat, geliefert. Erst mit der Zeit ist diese Kommunität größer geworden und hat einen eigenen Abt bekommen. Und der erste Abt war eben dieser Alcuin, der Kultusminister von Karl dem Großen, der eben dorthin geschickt worden ist, um dieses Gästehaus für Karl den Großen zu errichten. Und dann hat diese Kommunität von Saint-Just-sur-Mer einfach dieses große Auf und Ab in der Kirchengeschichte und mit all den Reformen halt natürlich mitgemacht.
Wenn man sich so aufmacht auf diesen Pilgerweg, was wird gesungen, Herr Pfarrer Rössler?
Also hier gibt es natürlich kein einheitliches Gebets- oder Liedgut. Wenn man zum Beispiel in Frankreich in Saint-Just-sur-Mer diese Pilgerwoche nach Pfingsten mitfeiert, dann begegnen einem 4, 5 Lieder. Und die sind deswegen beeindruckend, weil sie oft genug aus 30 bis 40 Strophen bestehen. Bei uns in Deutschland haben eine ganze Reihe von Jodoks-Gemeinden ihre eigenen Jodoks-Lieder. Zum Teil gute, zum Teil solche aus einer Zeit, die wir heute nicht mehr so aus Überzeugung mitsingen können. Und wir zum Beispiel in unserer eigenen Pfarrei, wir haben 4 oder 5 Jodoks-Lieder, unter denen wir wechseln können. Eigenes Gebetsgut gibt es eigentlich nur lokal, wo man sich einfach die Gebetstexte zurechtgelegt hat, die einfach dann immer wieder verwendet werden. Einen ganzen Teil dieser Lieder und Gebete finden sich ja drin in unserer Homepage. Ich habe sie reingestellt, soweit mir die zugänglich waren.
Herr Pfarrer Rössler, das ist hochspannend, was Sie über den heiligen Jodok erzählt haben. Und in diesem Sinne möchte ich auch eine erste Musikpause machen mit einem Jodok-Lied. Nach dem musikalischen Ausflug möchte ich das Interview mit dem Herrn Pfarrer Alfred Rössler aus Niederbayern weiterführen. Pfarrer Rössler hat eine große Verehrung für den Sankt Jodok oder Sankt Jobs, wie man auch sagt. Und Herr Pfarrer Rössler hat uns in einem ersten Teil vom Interview schon sehr viel erzählt über das Pilgerwesen, über den Pilgerweg, über das Leben auch vom Sankt Jobs. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Was mich noch interessieren würde, ist, ob Sie etwas über offizielle Feste, Anlässe erzählen könnten.
Ja, also, ich habe vorhin erzählt, dass der 13. Dezember sein Sterbetag ist. Und dieser Sterbetag wird natürlich in weitaus meisten Gemeinden als Jodokstag begangen. Er liegt ein bisschen ungünstig, so ganz kurz vor Weihnachten. Wie soll man da ein Patrozinium feiern, wo der Chor schon alles für Weihnachten vorbereitet? Aber dieser 13. Dezember hat trotzdem etwas Gutes, denn er fällt fast immer mit dem dritten Adventssonntag zusammen und am dritten Adventssonntag begegnet uns Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war ja so ein Aussteiger, wie es diese bretonischen Mönche gewesen sind, mit ihrem keltischen Glauben, die ja eben versucht haben, so etwas Ähnliches zu leben wie die Einsiedler im Osten. Und während die Einsiedler im Osten heute in die Wüste gegangen sind, so konnten man natürlich in Frankreich nicht irgendwo in die Wüste gehen, sondern es waren da eben diese großen Wälder und Forste, in die man sich zurückziehen konnte. Und in diesem Dröhnen der Wälder und der großen Forste hat man ihm etwas zu spüren geglaubt von jener anderen Welt, in der sich uns Gott offenbaren kann. Das ist also Saint-Josse-sur-Mer und der 13. Dezember. Aber in Saint-Josse feiert man ihm ganz besonders die Woche nach Pfingsten als Pilgerwoche, indem man dort die verschiedenen Orte in der Umgebung in Prozessionen aufsucht, wo Jodok eben damals gewirkt hat. In St. Jodok in Landshut begeht man den Jodok Mitte Oktober, weil man aus einem Kalender von 1494, glaube ich war es, weiß, dass Mitte Oktober in unsere Pfarrkirche die Reliquien übertragen worden sind. Und so gibt es auch in England verschiedene Daten, wo man die Übertragung der Reliquien von Jodok feiert. Wir haben in der Eifel über 20 Jodokusbruderschaften und die veranstalten jedes Jahr im Herbst, so September, Oktober, einen Pilgerweg nach Langenfeld ins Nitztal. Und dann gibt es noch eine evangelische Gemeinde im Odenwald, die hat eine alte Jodokskapelle, die nur noch in kleinen Resten vorhanden war, zum Anlass genommen, um dort eine ganz neue Tradition aufzubauen, einen ökumenischen Jodokspilgerweg, der über 10, 20 Kilometer je nach Wahl führt und wo man eben miteinander betend unterwegs ist. Und schließlich in der Schweiz, in Platten, hat man ja auch die Kirche saniert und renoviert und bei der Gelegenheit den sogenannten Plattner Liebesweg angelegt, wo Paare sich auf den Weg machen können und an verschiedenen Stationen sich Gedanken und Überlegungen zu ihrem geplanten gemeinsamen Leben anstellen können.
Sie erwähnen die Jodok-Bruderschaften.
Ja, die Jodoks-Bruderschaften waren im Mittelalter zunächst einmal sozial orientiert. Da hat es sowas wie unsere Krankenkasse und die medizinische Versorgung ja nicht gegeben. Und da haben sich die verschiedenen Orte eben selber zu organisieren versucht. Ein großes Problem war ja damals auch noch der Aussatz. Und Leute, die eben vom Aussatz befallen waren, die wurden sowieso auch aus den Orten ausgeschlossen. Und da wurden Asyle oder Krankenhäuser, aber nicht in unserem Sinn, am Rande der Orte, der Städte angelegt. Und die Leute, die dort eben den Dienst übernahmen, das waren solche religiöse Bruderschaften. An verschiedenen Orten eben diese Jodoksbruderschaft. Diese Jodoksbruderschaften haben aber natürlich im Laufe der Jahrhunderte, wo also die Kranken dann anders versorgt worden sind, diesen Dienst verloren und haben dafür mehr dann diesen religiösen Aspekt übernommen. Und mittlerweile ist es so, dass ihnen eigentlich nur noch geblieben ist, dass sie die Wallfahrten jetzt im Herbst, sagen wir, nach Langenfeld ins Nitztal organisieren und gelegentlich, meistens sind das so verschiedene Pfarrjubiläen, auch einmal eine Fahrt hinüber zum Schrein des Pfarrpatrons nach Saint-Josse-sur-Mer.
Gibt es solche Bruderschaften auch in der Schweiz?
Nein, in der Schweiz ist mir keine Bruderschaft bekannt.
Sie sind großer Verehrer vom Sankt Jodok. Wieso ist er für Sie so eine zentrale Figur?
Mir hat dieser Jodok deswegen imponiert, weil der Mann bereit war, immer wieder seinen Weg anzupassen. Ihm war eigentlich als herzogliches Kind eine feudale Zukunft eigentlich beschieden. Damit hat er sich nicht abgegeben. Er hat sich da vielleicht aus Verlegenheit den Pilgern angeschlossen, ist zunächst einmal Priester geworden, hat 6 Jahre bei Hof als Priester gelebt, hat aber gemerkt, das ist nicht sein Weg. Dann ist er also in die Einsamkeit gegangen, eben als Einsiedler, hat an 3 verschiedenen Stationen gelebt, hat aber dann entdeckt, dass er ein Ziel in seinem Leben, das er ursprünglich einmal vorhatte, nach Rom zu pilgern, doch nicht erfüllt hat. Und hat sich deshalb auf den Weg in seinen alten Tagen, auf den Weg nach Rom gemacht. Er hat also immer wieder nachgebessert, wo er gemerkt hat, das ist nicht so, noch nicht seine Stelle. Und ich finde, das ist etwas, was mir Mut macht. Einfach selber immer wieder nachzubessern, wenn ich merke, das ist es vielleicht noch nicht, das war es noch nicht. Und wer von uns kann schon sagen, er hat von Anfang an sofort seine richtige Position gefunden. Ich denke, das ist eine Seite von Jodok, die uns Mut machen kann. Immer wieder nachbessern zu dürfen, bis wir wirklich dort sind, wo wir glauben, dass uns Gott ihn gewollt hat.
Das sind sehr stärkende Worte, Herr Pfarrer Rössler. Was wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Wenn man entdeckt, so ganz überraschend, wie viel oder wie wenig man zunächst über Jodok weiß und wie viel es eigentlich zu entdecken gilt, dann ist man zunächst überrascht und erstaunt. Und man beginnt zusammenzutragen und zu überlegen, warum ist denn dieser Jodok so vergessen worden? Der verdient es ja eigentlich, dass man ihn ganz neu kennenlernt. Und dann entdeckt man, dass es ja heute ein Medium gibt, mit dem man das ja eigentlich leicht bewerkstelligen kann. Wir haben deshalb versucht, diese Homepage über Jodok zu erstellen. Und sie ist ja für alle erreichbar unter jodok.de oder man kann es auch unter ST, also Sankt plus Jodok.de eingeben. Und dort haben wir einen Großteil dieser Materialien und dessen, was wir entdeckt haben, ins Netz gestellt. Alle Kirchen, alle Kapellen, alle Texte, die Lebensgeschichte, die verschiedenen Viten und so weiter von Jodok und. Dieses neue Medium, dieses Internet hat uns die Möglichkeit gegeben, jetzt so viele Gemeinden, die oft selber nichts mehr wissen über ihren eigenen Pfarrpatron, wieder ganz neu mit Material zu versorgen, sodass man eigentlich dieses Defizit leicht wieder ausgleichen kann. Das Ziel besteht im Grunde zunächst darin, dass einfach diese Jodokspfarreien nicht zunächst in die Versuchung kommen, zu sagen, Jodok kennt sowieso niemand mehr, wir wollen das streichen, wir suchen uns einen anderen Patron, der heute moderner ist. Sondern, dass sie entdecken, dass sie eigentlich einen recht kostbaren Patron haben. Und deswegen wieder mit neuer Überzeugung sich diesem Patron zuwenden, ihn wieder von Neuem zu entdecken versuchen und merken, der hat nun noch das Potenzial, uns auch heute wieder was zu sagen und uns heute in die Zukunft zu begleiten. Und warum wissen so viele Gemeinden nichts mehr von diesem Pfarrpatron St. Jorok? Die Antwort ist ganz einfach. Mit der Reformation hat eigentlich das Pilgerwesen ein radikales und schnelles Ende genommen. Die Reformatoren hatten mit dem Wallfahrten nicht mehr viel am Hut. Und es ist auch manches damals in Misskredit geraten, mit Recht getadelt worden. Wenn also das nach 1500 aufgehört hat, dann sind das bis heute 500 Jahre, wo eigentlich Jorok irgendwo aus dem Bewusstsein der Menschen gestrichen worden ist. Und nach 500 Jahren weiß man halt nichts mehr von ihm. Und deswegen ist es heute wichtig, dass wir das, was wir da zusammengetragen haben, wieder abrufen kann. Zumindest, wenn man eben weiß, wo das steht. Und das war unser Anliegen, gleichsam all diese Gemeinden und Kirchen miteinander wieder zu vernetzen. Und das Erstaunliche ist ja, dass fast alle diese unsere Jodokspfarreien selber nun wieder eine Homepage haben, in der sie sich präsentieren und über die man gleichsam all das miteinander vernetzen kann, sodass wir heute eigentlich fast eine Renaissance haben könnten, wenn wir möglichst viele von diesen Jorok-Gemeinden und Pfarrern dafür wieder gewinnen könnten. Man könnte sagen, wenn man sich mit Jorok auf den Weg macht, ich habe mal den Führer für unsere Kirche überschrieben, auf dem Weg zu Gott, auf dem Weg mit Gott. Wenn man sich also mit Jorok auf den Weg macht, im Grunde sind wir ja immer auf dem Weg. Ja. Ich denke, dass uns Jorok Mut macht, auf dem Weg zu bleiben. Ich habe vorhin überhaupt ganz wir sind überhaupt nicht drauf gekommen. Jorok ist ja nicht nur Patron der Pilger, sondern man hat ja gerade in Verbindung mit den Siechenhäusern am Rand der Stadt oft genug auch Jorok zum Patron der Friedhofkapellen ernannt, weil man diesen Jorok auch auf dem letzten Weg hin zum Sterben und in den Tod an seiner Seite haben wollte. Also nicht nur Patron auf dem Weg nach Rom, sondern auch Patron auf dem Weg zum Sterben, auf dem Weg zu Gott. Und da könnte man natürlich sagen, Jorok.
Wunderschön, Herr Pfarrer Rössler. Mich hat jetzt dieses Porträt über den St. Jorok und auch den Pilgerweg sehr berührt. Es war sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen persönlich und auch für Ihre Pfarrgemeinde in Niederbayern weiterhin ein gutes Wirken und vor allem auch im Hinblick auf die Projekte, die Sie geplant haben mit dem heiligen Jorok. So möchte ich das Interview mit einem weiteren Lied vom St. Jorok beenden.